Ja, ich danke sehr herzlich für die freundliche Begrüßung, für die Einladung. André ist ja heute Morgen in Thalwil in der Krishona und ich bin heute hier. So haben wir einen Kanzeltausch gemacht. Ja, ich wünsche euch allen einen ganz gesegneten Tag, dass es ein besonderer Tag wird, ein Tag der Begegnung auch mit Gott, dass er dein Herz, mein Herz zutiefst berührt. Quer durch alle Generationen, dass Gott dich segnet, auch in deinem Umfeld, in dem du lebst, in deiner Familie, in deinem Bekanntenkreis, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder auch in der Gemeinde. Möge es ein außergewöhnlicher Tag sein heute für dich. Ja, viele sagen heutzutage, wir müssen zu den christlichen Werten stehen. Habt ihr das auch schon gehört? Wir müssen uns einsetzen für die christlichen Werte, weil sie bekanntermaßen auch an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Christliche Werte sind heute nicht unbedingt mehr mehrheitsfähig. Und so, ja, wir als Christen, ob das jetzt Krishona ist, ob das andere Denominationen, Gemeindeverbände sind, ja, wir sind aufgerufen, uns für die Einhaltung oder die Aufrechterhaltung der christlichen Werte einzusetzen. Ja, das stimmt schon, aber kaum einer sagt, was denn die christlichen Werte überhaupt sind. Und so habe ich gedacht, heute Morgen einen Aspekt darüber weiter zu sagen. Wir leben ja in Europa, auch wenn die Schweiz dort eine besondere Stellung hat. Aber Europa, die westliche Welt, wird oft auch als eine Wertegemeinschaft bezeichnet. Wir haben gemeinsame Werte. Und weil das Christentum halt auch in der Entwicklung Europas eine sehr entscheidende, prägende Rolle gespielt hat und auch bis heute, ja, darum ist es gut, wenn wir uns mal überlegen, was sind christliche Werte. Nun, es hängt eher eng mit Christus zusammen, also christlich, Christus, christliche Werte. Das, was wir für richtig halten, was wir glauben, hängt eng mit dem zusammen, was Jesus Christus gelehrt hat, wofür er steht. Aber weil eben Jesus auch an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurde, auch bei uns, kann man nicht mehr davon sprechen, dass wir in einem christlichen Land leben. Es sind noch Restbestände von christlichen Werten, die aber vielfach nicht mehr unbedingt, wie schon angedeutet, mehrheitsfähig sind. Und weil sich die Gesellschaft immer mehr von Christus, dem Zentrum, entfernt hat, naja, müssen wir uns nicht wundern, dass auch christliche Werte nicht mehr so stark präsent sind. Dann sucht man den gemeinsamen Nenner. Worauf können wir uns noch einigen? Was ist noch ein christlicher Wert? Und dann können so kuriose Dinge geschehen, dass man in einer Volksabstimmung darüber abstimmt, ob Frauen sich verhüllen dürfen beim Gebet. Das ist dann ein christlicher Wert, dass man, also ich sage das als Beispiel, ein christlicher Wert, wir wollen uns für die Kultur, für das christlichen Glauben einrichten, einsetzen, wir wollen uns nicht dominieren lassen von anderen Religionen. Aber dann ist das, dann kämpfen wir für den christlichen Wert der Verhüllung oder eben der Nichtverhüllung. Das ist dann schon etwas kurios. Aber ein Wert, und das haben wir jetzt auch schon in der Einleitung gehört, der für uns in dieser Zeit der Pandemie, in der wir uns ja leider immer noch befinden, auch eine wachsende Bedeutung hat, ist das Wort Barmherzigkeit. Was ist das Gegenteil von barmherzig? Naja, unbarmherzig. Unbarmherzigkeit. Und ich habe das in den letzten Wochen auch erlebt in der Diskussion, in der Begegnung mit Menschen. wenn wir diskutieren über diese Pandemie, über diesen Virus, über die Maßnahmen des Bundes und, ja, und die verschiedenen Ämter, die dort involviert sind, dass da viel Unbarmherzigkeit ist. Und auch ein Richten, ein Verurteilen. Und ich erlebe das bis hin in die eigene Familie, bis in die eigene Gemeinde hinein, im Bekanntenkreis, dass diese Wutbürger, von denen man in den Nachrichten hört, habt ihr auch schon gehört, Wutbürger, Leute, die sich empören, plötzlich nicht mehr weit draußen sind, sondern dass die plötzlich neben mir sitzen. Und dass die Diskussionen durchaus die Tendenz haben können, giftig zu werden. Unbarmherzigkeit. Ja, Barmherzigkeit ist angesagt. Schon Jesus hat davon gesprochen. Er gilt ja auch als der Inbegriff einer Person, eines Menschen, die selber barmherzig ist. Und er hatte auch mit Wutbürgern zu tun. Er hatte mit Leuten zu tun, die in einer starken Opposition waren. Und er ist ihnen auf der einen Seite mit Entschlossenheit, aber auch mit Demut und eben mit Barmherzigkeit begegnet. Wir haben schon verschiedene Definitionen gehört. Was ist Barmherzigkeit? Ich habe zum Beispiel gefunden auch, es ist tätige Nächstenliebe, praktizierte Nächstenliebe oder das Wort Barmherzigkeit, es beinhaltet das Wort Herz, also ein Herz für andere haben, die in einer schwierigen Situation sind, die in Not sind. Dann habe ich gelesen, Barmherzigkeit ist ein anpackendes Verständnis für die Not anderer und eine barmherzige Person. Naja, wir denken als Christen wahrscheinlich gleich an den barmherzigen Samariter, der dann einen Mann, der überfallen wurde und verletzt war, versorgt hat. Also ein barmherziger Mensch öffnet einem Fremden oder einer anderen Person sein Herz und hilft, unterstützt, ohne dafür etwas zu verlangen oder etwas zu erwarten. Wenn wir jetzt etwas lernen wollen über diesen, ich sage es mal, christlichen Wert der Barmherzigkeit, dann ist es gut, wenn wir in die Bibel schauen. Habt ihr dieses Blatt bekommen? Da stehen einige Aspekte zum Thema Barmherzigkeit und ich habe hier einen großen Diamanten mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Der hat sehr viele Facetten und wenn man jetzt mit der Taschenlampe hier durchblinzeln würde, dann würde wahrscheinlich die Prismenanalyse irgendwie die Lichtstrahlen analysieren und es würde überall blinzeln und leuchten. Und dieser riesige Edelstein, der ist aus Glas, wie ihr euch denken könnt, ist kein echter, weil da wäre ich ja Milliardär oder wie soll man das, kann man das noch in Millionen bemessen. Also, und so ist dieser Edelstein, dieser geschliffene Diamant hier vorne, ein Beispiel für die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit hat sehr viele verschiedene Facetten. Und es ist so, es gibt verschiedene Schlifftechniken. Wenn man jetzt das optimale Licht und die Helligkeit und die Brillanz aus diesem Kristall herausbringen möchte, dann werden die in einem bestimmten Verhältnis zueinander geschliffen, die Flächen, dass sich das Licht brechen kann. Es gibt verschiedene Schliffformen, habe ich mir sagen lassen. Und so entsteht dann die optimale Lichtbrechung. Und ja, wir sehen die Herrlichkeit, wir sehen den Glanz. Und so habe ich 22 Facetten, dieses Edelsteins der Barmherzigkeit. Und ich habe euch das deswegen kopiert, damit ihr das mit nach Hause nehmen könnt. Ihr könnt das gerne selber durchlesen. Ich werde nur einige Aspekte von dem herausgreifen. Ich werde also jetzt nicht alle diese Facetten nennen. Es sind Bibelverse. Und es ist heute Morgen mein Anliegen, das ist wie, ich weiß nicht, ob ihr ein Navi habt bei euch im Auto. Einige haben wahrscheinlich das lebenslange Kartenupdate. Kennt ihr das? Muss nicht, das geht dann automatisch. Und so ist jetzt heute, wir verbinden unser Navi, das Navi unseres Lebens mit dem Gott des Himmels und bitten, dass er uns updatet, auch in Beziehung auf dieses Thema der Barmherzigkeit. Und so wie das neueste Kartenmaterial die Orientierung erleichtert, dass wir das Ziel finden, ist es, glaube ich, gut, wenn wir uns heute updaten lassen, das neueste Kartenmaterial zum Thema Barmherzigkeit herunterladen. Und bei manchen schwierigen Situationen des Lebens, so ist es wie bei dem Diamanten. Gott schleift uns auch durch schwierige Umstände, nicht um uns zu zerbrechen, kaputt zu machen, sondern um den vollen Glanz, die volle Herrlichkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, zur Entfaltung zu bringen. Und so ist der erste Aspekt, ist auch hier auf dem Blatt Nummer 1, dass Gott barmherzig ist. Das ist eine Charaktereigenschaft, ein Wesensmerkmal Gottes. Er wird als der Vater der Barmherzigkeit bezeichnet. Unsere Gottesbilder sind ja geprägt von verschiedenen Erlebnissen, Erfahrungen. Und manche haben große Mühe, in Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, den Gott der Barmherzigkeit zu sehen, der Gott der Erbarmung zu sehen. Manche, gerade jetzt in dieser Zeit, kämpfen, ringen mit dem Gedanken, warum lässt Gott das zu mit dieser Pandemie? Und sie können sich das nicht vorstellen, dass Gott barmherzig ist. Es heißt, und das war heute Morgen bei mir auch in der persönlichen Bibellese, ist dieses aus Psalm 103 aufgetaucht. Es heißt von ihm, er ist barmherzig und gnädig, er ist geduldig und von grenzenloser Güte und Liebe. Ja, unser Gott ist voll Erbarmen. Schon im Alten Testament wird davon berichtet, der Herr, euer Gott, ist gütig und barmherzig. Er wird sich nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm kommt. Ich weiß nicht, ob ihr auch in diesem Jahr, am Anfang des Jahres, eine Predigt gehört habt über diesen Vers, die Jahreslosung. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch so schwach daran. Ja, Gott ist barmherzig. Und es ist auch wichtig, es ist ein wichtiger christlicher Wert oder eine christliche Tugend, dass auch wir barmherzig sind, uns von der Barmherzigkeit Gottes anstecken lassen. Aus uns selbst heraus, auch aus mir selbst heraus, bin ich nicht ein barmherziger Mensch. Manchmal entdecke ich das, wie ungeduldig und unbarmherzig ich bin, sogar mit Leuten aus meiner eigenen Familie, in meinem engsten Vertrautenkreis, mit meiner eigenen Frau, wie unbarmherzig ich dann schon mal sein kann. Aber wie war das noch mit der Definition? Gottes Charaktereigenschaft ist Barmherzigkeit. Er öffnet sein Herz fremder Not, auch unserer Not, und nimmt sich unserer mildtätig an, indem er Jesus Christus sandte, und er für unsere Sünde und Schuld am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und er hat uns gerettet von dem Virus der Sünde, der auch unser Leben infiziert hat. Und darum brauchen wir Jesus. Es ist wichtig, ihn anzunehmen und ihm auch unser Leben anzuvertrauen. Jesus, der Inbegriff von Barmherzigkeit, der sich Menschen offen zugewandt hat und der seine Herrlichkeit den Menschen gezeigt hat, mitgeteilt hat. Gott ist barmherzig. Und auch wenn wir schwierige Situationen durchleben, durchleiden müssen, von denen es, weiß Gott, einige gibt, dann ist das auch ein Aspekt des Schleifens, dass Gott an uns auch durch Lebensumstände schleift, um uns erfahren zu lassen, dass Gott barmherzig ist, dass er es gut meint, dass er einen guten Plan hat für dein Leben, auch wenn es Phasen des Schmerzes beinhaltet, des Nichtverstehens, nicht verstehen Könnens oder auch manchmal Wollens. Aber Gott ist Barmherzigkeit. Der zweite Aspekt, Gott ist nicht nur der Gott der Barmherzigkeit, sondern es heißt von ihm, er ist reich an Barmherzigkeit. Und er hat uns mit Christus neues Leben geschenkt. Er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Und darum ist das auch eine Facette dieses Edelsteins der Barmherzigkeit, dass Gott Leben und Überfluss gibt. Er ist reich an Barmherzigkeit. Das Konto seiner Barmherzigkeit wird niemals leer. Bei meinem Konto ist das ein bisschen anders. Wenn ich da zu viel runternehme, na, da muss ich irgendwie für Nachwuchs, hätte ich bald gesagt, muss ich für Nachschub sorgen. Aber Gottes Konto der Barmherzigkeit wird niemals ausgeschöpft werden können. Und auch im fortschreitenden Alter, manche von uns sind schon einige Jahre fortgeschritten, Jahrzehnte fortgeschritten, dass wir immer noch von diesem Reichtum der Barmherzigkeit Gottes nehmen und lernen können. Aus seinem Überfluss dürfen wir nehmen. Jeder, der sich ihm anvertraut, kann davon profitieren. Und darum greifen wir zu und vertrauen auf den Gott, der unendlich reich ist an Barmherzigkeit. Und es ist nicht so, dass unsere Zeit vorbei ist. Ja, die ersten Jahre meines Christseins habe ich aus der Barmherzigkeit geschöpft und davon gelebt. Aber jetzt habe ich so viel, was weiß ich, was falsch gelaufen ist, was an Sünde sich aufgehäuft hat in meinem Leben. Heute ist die Barmherzigkeit vorbei. Und so trauen sich selbst manche Brüder und Schwestern in Christus nicht mehr, von dieser Barmherzigkeit Gebrauch zu machen. Aber aus seiner Fülle dürfen wir nehmen, Gnade um Gnade, gerade auch aus der Fülle, aus dem Überfluss der Barmherzigkeit. Der Gott, der sich uns von Herzen zuwendet und der uns wie ein Vater umarmt, denken wir an den verlorenen Sohn, der nach Hause zurückgekehrt ist und der Vater umarmt ihn und nimmt ihn auf in seiner Familie, so dürfen wir auch daran glauben, dass Gottes Barmherzigkeit für uns nicht ausgeschöpft ist, nicht am Ende ist, sondern ich darf davon nehmen. Und dazu möchte ich dich, euch, uns alle ermutigen. Nimm, was dir in Jesus gegeben ist, ein reiches, großes Maß an Barmherzigkeit. Ein dritter Aspekt, das ist auch hier die Nummer 3, es geht da um Vergebung. Und da habe ich ein Zitat vom David, von diesem bekannten König aus dem Alten Testament. Er hat das in seinem Gebet auch zum Ausdruck gesagt. Gott sei mir gnädig, tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Und das war, das hat er gebetet, als er in Ehebruch sich verstrickt hat und sogar seine Nebenbuhler hat umbringen lassen, also zum Mörder wurde, zum Ehebrecher und zum Mörder. Und David hat auch in dieser furchtbaren Situation, in die er sich verstrickt hat, als Gott ihm einen Mann, den Propheten Nathan, zu ihm geschickt hat und ihn konfrontiert hat mit seiner eigenen Sündhaftigkeit, hat er gemerkt, ich bin der Mann, der dort sich versündigt hat. Und er erlebt die Vergebung, er erlebt das Geschenk der Vergebung. Und so ist das auch ein Zuspruch heute Morgen, dass Gottes Barmherzigkeit heute noch genauso brandaktuell ist und dass wir auch ihm unsere Sünde, unser Fehlverhalten, unsere falsche Einstellung ihm, Situationen gegenüber bekennen können und dass er wegen seiner Barmherzigkeit vergibt. Und er erlebt die Freisprechung von der Sünde. Und das ist auch ein Aspekt, den ich heute betonen möchte. Gott hat sein Volk freigesprochen, auch in bestimmten Situationen von ihrer Schuld und wo sie Gottes Barmherzigkeit erfahren haben und wo sie seine Vergebung erfahren haben und seine Freisprechung. Da habe ich ein Beispiel gefunden, das hat mich sehr beeindruckt. Ein Beispiel von einer erfahrenen Lehrperson, die etwas erlebt hat. Es geschah, ich lese mal vor, an einem heißen Sommertag in einer Schweizer Badi. Das Schlimmste, was sich eine Lehrperson vorstellen kann, ist passiert. Ein Kind stirbt während des Schulunterrichts in der Badi. Ertrinkt. Es ertrinkt beim Schwimmen inmitten von 200 oder 300 Badenden und keiner hat etwas gemerkt. Wie konnte das passieren? In den Tagen und Wochen danach wurde der Hergang akribisch untersucht und jeder noch so kleine Hinweis wurde registriert und ausgewertet. Aber am Ende blieb das Blatt leer. Das Mädchen ertrank, als wäre es unsichtbar gewesen. Keiner kann sich das erklären. Die Klassenlehrperson wurde der fahrlässigen Tötung angeklagt. Ausgerechnet sie, die als besonders pflichtbewusst und zuverlässig galt. Der Unfall stürzte diese Lehrperson ins Bodenlose. Dann kommt der Tag der Gerichtsverhandlung. Der Staatsanwalt rekapituliert die Ereignisse. Der Verteidiger antwortet auf gezielte Fragen. Es ist förmlich zu spüren, wie sich eine Wolke der Ratlosigkeit im Gerichtssaal verbreitet. Wäre der Tod der Schülerin voraussehbar gewesen, wurde fahrlässig gehandelt oder die Sorgfaltspflicht verletzt? Diese Fragen wurden dort verhandelt. Auf fahrlässige Tötung wird Gefängnis mit 3 Jahren bestraft. Der Richter ruft auf, das Urteil wird verkündet, nachdem alles verhandelt wurde. Es ist ein Freispruch. Die Anklage wird fallen gelassen. Es bleibt still im Saal. Kein Jubelschrei ist zu hören. Der freigesprochenen Person, Lehrperson rinnen die Tränen übers Gesicht. Und sie erlebt einen Freispruch. Vergebung und Freisprechung. Diese tragische Begebenheit beschreibt Gnade und Barmherzigkeit in ihrer ganzen Tiefe und Tragweite. Und das ist auch die Tragweite der Barmherzigkeit Gottes uns gegenüber. Sie spricht uns Vergebung zu. Sie spricht uns frei. Und der Verkläger der Brüder, ein Name Satans, wird entmachtet, weil nicht mehr die Lügen, die er uns versucht einzureden, oder vermeintliche Wahrheiten wir ihnen glauben, sondern weil wir durch Vergebung und Freisprechung aufgrund der Barmherzigkeit Gottes eine neue Freiheit erleben. Das ist eine Facette des Edelsteins der Barmherzigkeit, der wie bei dieser Lehrperson in Zeiten äußerster Not geschliffen wird. Und auch wenn wir Gottes Handeln manchmal nicht verstehen oder vielleicht generell nicht so verstehen, nachvollziehen können, so dürfen wir doch glauben und annehmen, dass der Meisterschleifer, der sich im Schleifen von Brillanten und Edelsteinen auskennt, dass Gott, dieser Schleifer, sehr wohl weiß, warum er jetzt diesen Winkel, diese Ecke an dem Edelstein der Barmherzigkeit unseres Lebens auch noch abschleift. Und wir gefühlt an Substanz verlieren und noch nicht so die Herrlichkeit sehen, die Gott zusätzlich dazu in unserem Leben entfaltet. So gebraucht der Meisterschleifer gerade in Zeiten der Not und Verzweiflung auch so schwierige Umstände, um an uns zu schleifen. Der vierte Aspekt, und das hat mich zu dem Titel für die Predigt heute, es geht um lebenslänglich, lebenslang. Gottes Barmherzigkeit ist nicht nur überreich, wir schaffen es nicht, so viel zu nehmen, dass er nichts mehr hat, sondern auch das ganze Leben dürfen wir darauf bauen, dass Gutes und Barmherzigkeit, wie wir im Psalm 23, Vers 6 lesen, werden folgen mir mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn mein Leben lang. Gutes und Barmherzigkeit sind mein Begleiter, sind dein Begleiter, die Barmherzigkeit Gottes lebenslang. Alle Tage meines Lebens, sagt der David, oder schreibt er, auch an den gefühlt schlechten Tagen. Und derselbe David schreibt im Psalm 139, danke, dass ich wunderbar gemacht bin, dass deine Augen mich schon sahen, als mein Leben in meiner Mutter entstand. Alle Tage meines Lebens, als sie noch gar nicht da waren, die noch kommen sollten, waren in einem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar ist dieser Gedanke für mich? Ja, wir haben einen lebenslangen Begleiter, der barmherzig ist, den Meister der Barmherzigkeit. Und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch wenn in unserem Leben so manches schiefgelaufen ist, kann ich doch sagen, ja, es stimmt. Auch manche Dinge werden erst im Rückblick, wenn wir sie durchstanden haben, durchlitten haben, überstanden haben, im Rückblick auf unser Leben verstanden. Manches verstehen wir auch selbst dann nicht. Aber selbst wenn wir einmal in der Ewigkeit bei Gott sein werden, werden wir verstehen, was Gott in unserem Leben getan hat. Und auch das für uns momentan Unverständliche wird dann Sinn machen. Ich kann heute schon sagen, durch alle Höhen und Tiefen, auch meines bescheidenen Lebens, Gott hat es gut gemacht. Er hat es zum Guten gewendet. Er hat selbst unangenehme, schwierige, böse Dinge mit dazu beitragen lassen, dass Gottes Reich sich auch weiter entfaltet. und darum vertraue ich seiner Barmherzigkeit in allem und trotz allem, seiner Barmherzigkeit, die stärker ist und überwiegt, und das lebenslänglich. Lebenslänglich hat ja den Aspekt, ja, wenn du lebenslänglich im Gefängnis hockst, ist schlecht. Aber wenn du ein lebenslängliches Kartenupdate hast beim Navi, dann ist das super, oder? Also, dürfen wir aus diesem Reichtum der Barmherzigkeit Gottes schöpfen. Der fünfte Aspekt, Barmherzigkeit ist lernbar. Jesus, der ja der Inbegriff von Barmherzigkeit ist, er musste Gehorsam lernen, er musste Barmherzigkeit lernen durch das, was er litt. Obwohl Barmherzigkeit ein Geschenk ist, ist sie lernbar. Jesus selber musste es lernen und hat es gelernt, und so ist es auch für uns gut und richtig und wichtig, wenn wir das lernen. Ich will den Punkt nur kurz machen. Der sechste Aspekt ist Barmherzigkeit im Umgang miteinander. Ich habe das vorhin erwähnt, dass in dieser Pandemiezeit ich hier und da recht viel Unbarmherzigkeit entdecke. Da gibt es so Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien, die überall oder vielfach verbreitet werden. Und da ist mit der Barmherzigkeit, auch mit meiner Barmherzigkeit, manchmal nicht so weit bestellt. Aber es heißt in Epheser 4, seid freundlich und barmherzig im Umgang miteinander und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Das ist entscheidend. Da ist eigentlich kein Platz für Zorn und Wut im Umgang miteinander, auch nicht mit der Regierung. Und ich staune manchmal, wenn ich Nachrichten schaue und sehe und höre aus Deutschland oder aus anderen Ländern auch, was sie über ihre Regierung sagen. Und ich will jetzt hier nicht ein politisches Statement machen, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir auch für unsere Regierung beten. Und ich habe letzte Woche bin ich einem Wort begegnet aus dem Jesaja. Die waren in einer Zeit der Bedrohung, auch durch Seuchen, durch Pest, durch Kriege und alles Mögliche. Und da heißt es, da sagt Gott zu Jesaja, diesem Boten Gottes für sein Volk: Lasst euch nicht beirren, wenn dieses Volk von Verschwörung redet. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk da als Verschwörung bezeichnet. Und vor dem, was sie fürchten, sollt ihr euch nicht fürchten. Und ihr sollt es nicht für schrecklich halten. Mich allein sollt ihr ehren, denn ich bin der allmächtige Gott. Jesaja 8, Vers 12 und folgende. Also es wird auch in unserer Zeit vieles an Verschwörung verbreitet. Und wir verdächtigen einander, was weiß ich, im Dienst irgendeiner Verschwörung zu sein, einer verborgenen Regierung zu sein. Es heißt hier in dem Zusammenhang, seid barmherzig im Umgang miteinander und richtet nicht. Einen siebten Aspekt, und das ist der Grund, warum ich hier eine Krone mitgebracht habe. Wie heißt es im Psalm 103? Der dein Leben vom Verderben erlöst und krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. So habe ich jetzt nur einen Diamant, zugegebenermaßen etwas zu groß für diese kleine Krone, aber doch als Illustration. Dieser Diamant oder diese Krone der Gerechtigkeit oder diese Krone, die Gott uns als Siegeskranz gibt, hat noch viele andere Edelsteine. Heute haben wir nur den einen der Barmherzigkeit angeschaut. Er krönt dein Leben mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Und diese Texte, die ich jetzt gelesen habe und die ihr auch weiter noch lesen könnt, geben uns wertvolle Hinweise zu diesem christlichen Wert der Barmherzigkeit. Und wer Christus nicht hat, naja, der hat es nicht so leicht, barmherzig zu sein. denn es heißt, seid barmherzig, wie Gott barmherzig ist. Darum brauchen wir Gott, darum ist es wichtig, dass wir unser Leben ihm anvertrauen. Und wir sehen, dass es wichtig ist, eng verbunden zu sein mit Gott. Darum ist er der wichtigste Ansprechpartner in dieser Angelegenheit. Darum lasst uns Gott um seiner Barmherzigkeit willen bitten. Lass uns auch empfangen von ihm im Glauben und integrieren wir seine Barmherzigkeit in unser Leben. Lassen wir sie tief in uns einwirken. So wird sie ein Teil von uns selbst, von unserem Charakter und wir haben etwas zum Weitergeben. Ja, es heißt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. So wollen wir beten.